Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 3. Was macht Olaf Scholz? Von Andreas Heuden-Borchers und Axel Vornbäumen aus Stern Nummer 4 vom 20.01.2022. Gelesen von Matthias Beger. Die Erwartungen an die neue Regierung waren riesig. Zu sehen ist bislang fast nichts. Dafür gibt es gute Gründe und schlechte. Wo ist eigentlich Olaf Scholz? Okay, zumindest für den Montag dieser Woche lässt sich das recht eindeutig beantworten. Olaf Scholz ist in Madrid. Es ist kurz vor 14 Uhr. Man sieht ihn vorm Palacio de la Moncloa. Dunkler Anzug, dunkle Maske. Doch, das ist er. Gerade wird er von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez begrüßt, einem langjährigen Freund. Es ist der 41. Tag seiner Kanzlerschaft. 41 Tage, knapp 6 Wochen. Das ist selbst in diesen Zeiten nichts. So fair sollte man schon sein. Und doch drängt sich die Frage auf, was macht dieser Olaf Scholz, immerhin der 9. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, eigentlich beruflich? Wo sind sie geblieben, Gestaltungswille und Führungsstärke? Setzt er die richtigen Prioritäten? Und was ist mit dem Veränderungsanspruch seiner Regierung, die sich dem Fortschritt verpflichtet fühlt, die einen neuen Stil pflegt, wie er Anfang Dezember im Stern-Interview ankündigte? Seinem Staat jedenfalls fehlt jeglicher Glanz. Deutschland im ersten Ampelwinter, das Virus regiert, Omikron, und kein Ende in Sicht. Es lähmt. Es schreit nach Aufmerksamkeit. Es kostet Kraft. Olaf Scholz muss seine ersten Schritte als Kanzler inmitten der nun schon 5. Corona-Welle tun. Die infizierten Zahlen sind auf Rekordniveau. Stimmt schon. Dafür kann Scholz nichts. So wenig wie er für die zweite große Krise kann, die ihn in seinen ersten Wochen bei all dem lähmt, was er gern schwungvoll begonnen hätte, die äußerst brenzlige Lage in der Ukraine, der von Tag zu Tag bedrohlicher werdende Aufmarsch russischer Truppen an deren Grenze. Man könnte es auch so formulieren: Erst hatte der neue Kanzler nur die Seuche, nun hat er auch noch Putin mit am Hals. Es gab schon bessere Startbedingungen für eine neue Regierung. Mit jedem weiteren Tag mutiert die Corona-Krise zu seiner Krise. Das ächzende Gesundheitswesen, die unter den Restriktionen leidenden Wirtschaftszweige, der wegen Corona strapazierte Haushalt. Olaf Scholz ist nun in der Verantwortung. Er ist nicht mehr Nummer 2, er ist Nummer 1. Schließlich ist er gewählt worden, damit sich etwas verbessert in diesem Land. Das hat er sogar selbst behauptet. Tut er das ihm Mögliche, um Schaden vom Land abzuwenden? Kanzler sein. Das bedeutet nicht nur keine Pause. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche im Dienst, das ganze Jahr. Und keine kleinen Fluchten, wenn man platt ist. Scholz hätte die Zeit zwischen den Jahren gern genutzt, um in der Sonne den Akku aufzutanken. Doch wie hätte das ausgesehen? Der gerade gewählte Kanzler dampft ab in den Süden, während zu Hause Omikron wütet. Er blieb in Potsdam. Zuerst kommt die Koalition. Es spricht einiges dafür, dass Scholz noch Kanzler ist, wenn die Pandemie überwunden sein wird. Die ganz andere Frage ist, wie sein Anteil daran gesehen wird. Sein erster eigener Beitrag als Regierungschef dürfte jedenfalls nicht als Glanzleistung in die Geschichte eingehen. Zwar erkannte Scholz als einer der ersten im vergangenen Herbst, dass angesichts der hohen Quote an Verweigerern womöglich doch kein Weg an einer Impfpflicht vorbeiführt und er seine bisherige Haltung revidieren muss. Ich habe meine Meinung gründlich überprüft. Danach aber verhedderte er sich ebenso gründlich in einem Knäuel aus Widersprüchen, aus Rücksichtnahme und Rauflust, Vorsicht und Vorpreschen. Sein größtes Problem dabei sitzt mit auf der Regierungsbank, die FDP. Scholz weiß, dass er in Sachen Impfpflicht nicht auf die Stimmen der Liberalen bauen kann und deshalb über keine eigene Mehrheit im Bundestag verfügt. Eine eventuelle Abstimmungsniederlage wäre ein Desaster, so kurz nach Start der Ampel. Es wäre schon der erste Spaltpilz für ein Dreierbündnis, das noch in seiner Findungsphase ist. Deshalb verfiel er auf den Trick, die Impfpflicht zu einer grundstürzenden Entscheidung zu stilisieren und die Abstimmung als Gewissensfrage freizugeben. Gesetzentwürfe sollten die Parlamentarier erarbeiten, nicht die Regierung. Scholz schrumpfte sich erst klein und versprach, als Abgeordneter werde er für die Impfpflicht werben und stimmen. Zugleich aber trumpfte er auf und verhieß, Ende Februar, Anfang März werde die Impfpflicht kommen. Man kann das alles so machen. Es hat nur mit Führungsstärke nichts zu tun. Nichts mit dem Anspruch, gestalten zu wollen. Und schon gar nichts mit dem in der Politik so überlebenswichtigen Gespür für das Momentum. Die Vermutung, Olaf Scholz, der große Taktierer, hat es vorbeiziehen lassen, weil ihm die Statik der Ampelkoalition fürs Erste wichtiger war. Inzwischen beschäftigt sich der Bundestag zwar einigermaßen zügig mit der Impfpflicht, aber der politische Schaden ist immens, die Quittung bereits ausgestellt. Zum Jahreswechsel hatten einer Forsa-Umfrage zufolge lediglich 57% der Deutschen noch großes Vertrauen in den Bundeskanzler. Das ist nicht deprimierend, aber doll ist es auch nicht. Es sind immerhin 18 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr, als Angela Merkel noch im Amt war. Auch damals übrigens ging die Pandemie allen gehörig auf die Nerven. Kann sein, dass da einiges zusammenkommt, die steigende Corona-Depression, die selbstverschuldete Verwirrung bei der Impfpflicht, die zwischen den Jahren und inmitten der Pandemie verloren gegangene Aufbruchsstimmung und nicht zuletzt die Reizfigur, die der Neukanzler für viele im medialen Komplex noch immer ist. Einmal Scholzomat, immer Scholzomat? Keine Zeit für Milde. Scholz war nie ein Liebling der Medien, anders als Gerhard Schröder, zumindest in dessen Anfangszeit, oder Angela Merkel, zumindest nach deren Anfangszeit. Sein sperriges, oft schmallippiges Wesen, die Mischung aus klassenbester Attitüde und der Neigung, kritische Fragen entweder niederzuschweigen oder mit einem undurchdringlichen Redeschwall nicht zu beantworten, all das geht den meisten Journalisten schwer auf die Nerven. Seit Jahrzehnten. Nachsicht? Kann so einer in einer Branche, in der Nachsicht eher am Ende der Tugendskala rangiert, nicht erwarten. Die übliche Schonung auch nicht. Kleiner Auszug aus dem aktuellen Register. Der gebremste Kanzler, Süddeutsche Zeitung. Zaudernder Kanzler, Handelsblatt. Scholz lebt in einem parallelen Deutschland, Welt. Scholz stiehlt sich aus der Verantwortung, Tagesspiegel. Es ist ein ernüchterndes Zeugnis. Das Bild des neuen Kanzlers, das von rechts bis links gezeichnet wird, changiert gegenwärtig zwischen Wegducken und Zugucken. Olaf Scholz, der Zauderkünstler. In der Politik bekommt man ein Image verpasst. Selten kommt man dagegen an. Und ob man es überhaupt sollte, ist noch eine ganz andere Frage. Angela Merkel jedenfalls hat 16 Jahre als Kanzlerin durchgestanden, trotz des beständig erhobenen Vorwurfs, zu wenig charismatisch zu sein. Merkel hatte weder die Gabe zu großer Geste, noch sah sie die Notwendigkeit für rhetorische Brillanz. Sie ist auf lange Sicht gut damit gefahren. Olaf Scholz ähnelt ihr da sehr. Nie beschweren, nie hysterisch werden, diesen Grundsatz hält er eisern durch. Prognose 1. Ändern wird er sich nicht mehr. Scholz sei nun mal ein fertiges Produkt, sagt einer seiner engsten Berater. Er kann sich gut vorstellen, wie der Kanzler am Silvesterabend beim Glas Rotwein auf das Jahr zurückblickte und dachte, jetzt habe ich es allen gezeigt und bin so geblieben, wie ich bin. Prognose 2. Das Scholz tief innewohnende, hanseatisch-technokratische wird mal so und mal so bewertet werden. Derzeit eher so lala. Er macht und tut ja durchaus, war noch vor Weihnachten bei Macron in Paris und Morawiecki in Warschau, hat bei der EU in Brüssel seine Aufwartung gemacht. Er hat mit Putin telefoniert, in toto sehr ernüchternd, und mit Boris Johnson gelegentlich erheiternd. Er hat die Neujahrsansprache gehalten und dabei in 9,5 Minuten 39 Mal »Wir« gesagt. Er hat die Sternsinger empfangen. Man kann sagen, Olaf Scholz war gut beschäftigt mit Dingen, vor denen sich ein Regierungschef nicht drücken kann. Viel Zeit und Kraft geht zudem dafür drauf, die Koalition im Innersten zusammenzuführen und beieinander zu halten. Mit einer Partei, die lange des Regierens überdrüssig war, einer Partei, die sehr lange gar nicht regiert hat, und einer weiteren, die nach 4 ernüchternden Jahren an der Seite von Angela Merkel aus dem Bundestag geflogen war. Mit etlichen Kabinettsmitgliedern ohne jegliche Regierungserfahrung. Und vor allem mit enormer innerer Spannweite, von Freunden der absoluten Freiheit bis zu Anhängern eines Lockdowns, um nur einmal das Beispiel Corona zu nehmen. Als eine Art Maßnahme zum Teambuilding hat Scholz vor den offiziellen Kabinettssitzungen ein eher lockeres Vortreffen eingeführt. 2 Stunden reden die Ministerinnen und Minister offen miteinander. Es gilt dabei das gleiche Schweigegebot nach außen wie bei den Koalitionsverhandlungen. Danach erst tagt das Kabinett. Damit ist allein der komplette Mittwochvormittag ausgefüllt. Merkel kam in der Regel mit einer knappen halben Stunde aus. Was also macht Olaf Scholz? Er ist ja durchaus da, aber ist er auch Herr des Geschehens? Am Mittwoch vergangener Woche muss Scholz im Bundestag bei der Regierungsbefragung Rede und Antwort stehen. Das Format: eine Minute für den Fragesteller, eine Minute Antwort für den Kanzler, existiert seit der vergangenen Legislaturperiode, eingeführt auf Wunsch der SPD übrigens. Ursprünglich sollte damit der Parlamentarismus für ein interessiertes Publikum attraktiver gemacht werden, lebendiger. Aber so richtig geklappt hat das nie. Angela Merkel parierte jede Attacke in einer Mischung aus Formelsprache und Detailkenntnis. Auch Scholz, dunkler Anzug, weinrote Krawatte, zurückgenommene Gestik, ist in erster Linie darauf bedacht, sich keine Blößen zu geben. An diesem Mittwoch, bei seiner ersten Befragung als Kanzler, bekommt er schon mal einen Eindruck von den Erwartungen, die an einen Regierungschef herangetragen werden. Der FDP-Abgeordnete Bernd Reuter etwa will wissen, was Scholz denn zu tun gedenke, damit die gesperrte Autobahnbrücke auf der A45 bei Lüdenscheid zügig wieder instand gesetzt werde. Marode Brücken in NRW? Auf der A45? Bei Lüdenscheid? Im Ernst? Scholz bedankt sich für die Frage, verweist auf seinen Verkehrsminister Volker Wissing, wie der Fragesteller von der FDP, der bereits mit einer Bestandsaufnahme beschäftigt sei, sowie auf das im Koalitionsvertrag enthaltene Vorhaben zur Planungsbeschleunigung. Dann schiebt er noch einen Satz hinterher, der für das politische Geschäft immer stimmt. Es geht alles nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist ja das Dilemma. Und deshalb sind diese ersten 6 Amtswochen von Olaf Scholz ein Lehrstück über die Leichtigkeit, mit der Erwartungen erweckt werden, und über die Schwierigkeit, diese zu erfüllen. Klimaschutz, Pflegebonus, Mindestlohn. Alles braucht seine Zeit. Für manches wird sie knapp, für manches reicht sie nie. In seinen Memoiren schreibt der ehemalige US-Präsident Barack Obama, 90% seines Jobs hätten entweder darin bestanden, sich mit den Problemen zu beschäftigen, die er von seiner Vorgängerregierung geerbt hatte, oder darin, unerwartete Krisen zu bewältigen. Nur wenn du das vernünftig erledigst, diszipliniert und zielorientiert, hast du überhaupt eine Chance, die Zukunft zu gestalten. Stimmt die Rechnung, dann bleiben Olaf Scholz also 10% seiner Arbeitskraft, um den im Koalitionsvertrag »Mehr Fortschritt wagen« so ambitioniert vorgetragenen Veränderungsanspruch umzusetzen. 10%. Für den am Klimaschutz orientierten ökologischen Umbau einer Industriegesellschaft, für eine nachhaltige Energiewende, für eine Digitalisierungsoffensive, für die Sicherung der Sozialsysteme in einer überalterten Gesellschaft sowie die verlässliche Regelung einer dringend benötigten Zuwanderung. Am Donnerstag vergangener Woche aber ist erstmal Mark Rutte da, der niederländische Ministerpräsident. Nichts Spektakuläres, gewissermaßen ein Routinetreffen. Wäre es nicht die Startphase von Scholz' Kanzlerschaft. Man spricht Englisch miteinander, das spart Zeit. Politik besteht eben immer auch zu einem Großteil darin, das Selbstverständliche zu betonen. Scholz hat, wie natürlich Rütte auch, die Ukraine-Krise geerbt, Putins Muskelspiele in Osteuropa. Man ist sich einig, dass es schwerwiegende Konsequenzen haben würde, wenn es zu einer militärischen Aggression Russlands käme. Später wird Scholz Sätze sagen wie: Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir jetzt sehr viele Gesprächsformate erkennen, in denen zwischen den USA und Russland im Rahmen des NATO-Russland-Rats in der OSZE verhandelt und der Versuch unternommen wird, einen konstruktiven Weg zu entwickeln. Man muss den Satz zweimal lesen. Da ist alles drin. Lösungswille und Bescheidenheit, Zuversicht und Ohnmacht. Vor allem aber schwingt die Erkenntnis mit, dass der unbefriedigende Status quo allemal besser ist als vieles, was sich da düster am Horizont abzeichnet. Schon jetzt bindet, nur weitaus weniger sichtbar, der Aufmarsch der Russen an der ukrainischen Grenze annähernd so viel Kraft wie die Pandemie. Und im Team des Kanzlers wächst die Sorge, dass Corona im Februar auf der politischen Agenda von Platz 1 verschwinden könnte, nicht weil das Virus dann erledigt wäre, sondern weil dann Putin die Welt in Atem hält. Gut möglich also, dass für Olaf Scholz schon sehr früh das geflügelte Wort zutrifft, das im Kanzleramt auch schon zu Zeiten Merkels galt: Wir können alle Probleme für sie lösen, aber nie mehr als zwei Probleme auf einmal. Und der Aufbruch? Jetzt nicht. Keine Zeit. Später. Mutierte Debatte. Im Streit um die Impfpflicht geht es mindestens so sehr um politische Taktik wie um Gesundheit. Von Jonas Schulze-Paltz. Kommt die Impfpflicht nun oder doch nicht? Niemand kann das heute sicher sagen. Es ist eine Debatte im Nebel. Darin schemenhaft zu erkennen: Ein Termin Ende März, so der aktuelle Stand, dann soll der Bundestag abstimmen. Es geht um hohe Werte wie die körperliche Unversehrtheit, vor allem aber geht es um Politik, um Macht, um den Zusammenhalt der neuen Koalition. Da liegt der Sumpf, aus dem der Nebel steigt. Schon im November hatte Olaf Scholz eine Entscheidung für Ende Februar, Anfang März angekündigt. Früh hatte die Bundesregierung aber auch das Votum über eine allgemeine Impfpflicht zu einer Gewissensfrage erhoben. Die Abgeordneten können also unabhängig von ihren Fraktionen abstimmen. Begründet wurde das mit der ethischen Dimension der Debatte. Ganz nebenbei ist dieses Verfahren sehr praktisch, weil die Regierungskoalition in der Frage über keine eigene Mehrheit verfügt. Dass mit Marco Buschmann, ein Abgeordneter der FDP, als erster von der Gewissensfrage sprach, war kein Zufall. Bei den Freien Demokraten gibt es viele, die eine Impfpflicht kategorisch ablehnen. Also nahm Scholz den Vorschlag seines Justizministers auf. Im Dezember war klar, der Kanzler will die Impfpflicht, aber ohne Krach mit seinen neuen Partnern von der FDP. Lange hatten Bundesregierung und Opposition die Impfpflicht kategorisch ausgeschlossen. Eigentlich war fast niemand dafür, bis irgendwann fast keiner mehr dagegen war. Gesundheitspolitikerinnen und Politiker reden jetzt viel von der Schwere der Entscheidung, dem tiefen Eingriff in die Grundrechte, der drohenden Spaltung der Gesellschaft und solchen Dingen. Denn leicht zu vermitteln ist das Durcheinander nicht. Zu den ungeschriebenen Regeln der Gewissensfrage gehört, die Bundesregierung legt keinen eigenen Gesetzentwurf vor. Der Antreiber Scholz darf also nicht antreiben, sein Gesundheitsminister auch nicht so richtig. Stattdessen sollen sich Abgeordnete verschiedener Fraktionen in Gruppen zusammenfinden und Anträge formulieren. Passiert ist das aber lange nicht. Im Dezember waren die Mandatsträger eher damit beschäftigt, ihre neuen Büros zu beziehen. Nur Wolfgang Kubicki wagte einen Vorstoß. Der FDP-Parteivize und aktuell mehr als 30 Unterstützer, unter ihnen zwei Abgeordnete der CDU, lehnen die Impfpflicht ab. Sie wollen die Impfquote stattdessen etwa über mehrsprachige Werbespots erhöhen. Dass die Neinsager besonders schnell einen Antrag vorlegen konnten, hat Gründe. Kubicki und Co. müssen keine der komplizierten Fragen beantworten, die mit der Impfpflicht verbunden sind. Für welche Altersgruppen soll sie gelten? Braucht es ein Impfregister für die Kontrolle? Wie sanktioniert man Verstöße? Auch verfassungsrechtliche Bedenken müssen ausgeräumt werden. Bei der SPD wollte man daher zunächst die Einschätzung des Ethikrates abwarten. Die Sozialdemokraten waren nicht glücklich darüber, dass Kubicki schon so früh einen Vorschlag einbrachte. Zwei Tage vor Weihnachten sprachen sich dann 20 der 24 Mitglieder des Ethikrates für eine Ausweitung der Impfpflicht aus. Dass die Empfehlung trotzdem keinen Entscheidungseifer unter den Abgeordneten auslöste, hat auch mit der Omikron-Variante zu tun. Zunächst war nicht klar, wie gut die Impfstoffe gegen die neue Mutation wirken. Zum anderen schien angesichts der milderen Krankheitsverläufe plötzlich die natürliche Durchseuchung eine Option. Selbst Befürworter der Impfpflicht grübelten wieder. Erstmals in der Pandemie, so die Wahrnehmung, könnte abwartende Politik der Vorauseilenden überlegen sein. Anfang Januar baute dann die Union Druck auf die Ampelkoalition auf. Die Konservativen warfen Scholz Führungsschwäche vor und forderten den Kanzler auf, einen eigenen Gesetzesvorschlag vorzulegen. Auffällig blieb, dass die Union lieber das Verfahren kritisierte als die Impfpflicht selbst. Denn auch die Konservativen sind in der Frage gespalten, wobei sich die Ministerpräsidenten von CDU und CSU geschlossen für eine Impfpflicht aussprechen. Neben dem konkreten Entwurf von Kubicki existieren zwei eher vage Ideen. Die erste stammt von Abgeordneten der SPD. Sie wollen eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene einführen, aus Zeitgründen wohl ohne Impfregister. Aktuell stimme man sich noch mit Abgeordneten aus den anderen Fraktionen ab, sagte Heike Behrens, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, dem Stern. Ein weiterer Antrag entsteht ebenfalls in den Reihen der FDP. Der Abgeordnete Andrew Ullmann und einige Mitstreiter wollen Ungeimpfte in einer ersten Stufe zu Beratungsgesprächen verpflichten. Wenn epidemiologische Modelle weiter die Überlastung des Gesundheitssystems befürchten lassen, soll die Impfpflicht tatsächlich gelten, allerdings nur für Menschen über 50 Jahre. In der kommenden Woche nun wird erstmals im Bundestag debattiert. Mit wahrhaft offenem Ende. Denn dass sich am Ende eine Mehrheit für die Impfpflicht aussprechen wird, ist längst nicht mehr sicher.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7, 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.